Ich habe damals die kühne Theorie vertreten, regenerative Energie ist preiswerter als normale sonstige Energie aus Öl, aus Gas, aus was weiß ich nicht. Damals war man noch nicht so weit.
Damals heißt wann?
Ja, vor 16, 17 Jahren. Und insofern hat man mich damals ausgelacht, als ich hier mit dieser Idee kam, dieses altlastenbehaftete Gelände, das war ja ein Gaswerk mit großen Problemen im Boden etc. pp. Und ich sag mal, ich bin ja von Beruf Architekt und wir Architekten sind so Augenmenschen und da stand ein Gasometer und mir ist eigentlich nichts Besseres eingefallen, als zu sagen, Mensch, das Ding hat mit Energie zu tun, warum bauen wir nicht hier ein Beispiel zu zeigen, wie man regenerative Energie herstellen kann. Da hat man mir zum Beispiel gesagt, ja, also Herr Müller, passen Sie auf, in Tegel, da macht man genau das Gleiche und da ist das Land Berlin und das ist doch ganz schwierig für Sie, wenn Sie dann habe ich, gebe zu, etwas großspurig gesagt, bis die dort anfangen, bin ich lange fertig. Wie recht habe ich behalten? In Tegel ist noch gar nichts passiert, außer Spesen nichts gewesen. Jedes Jahr 20 Millionen, die dort durch Tegel-Projekt ausgegeben werden für die Entwicklung und so weiter. Und ich habe damals gesagt, wir machen das hier, wir müssen aber auch Leute ausbilden.
Das ist der Immobilieros-Podcast von Immocom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
Wenn ich Tegel gemacht hätte, wäre es längst fertig. Reinhard Müller hat bewiesen, dass er es kann. Er ist der Ideengeber hinter dem EUREF Campus in Berlin und in Düsseldorf. Der studierte Architekt besteht darauf. Das ist keine Raketentechnik, das ist einfach nur unternehmerisches Wollen und Umsetzen. Über 600 Millionen flossen in das Berliner Projekt, das am Anfang von einer Bürgerinitiative gestoppt werden sollte, die von den Grünen initiiert war. Mehr als 7500 Menschen arbeiten inzwischen auf dem Areal, das auf einem ehemaligen Gaswerksgelände entstanden ist und heute als Reallabor für Energiemobilität und neue Arbeitswelten gilt. Ich wollte zeigen, dass regenerative Energie günstiger sein kann als fossile. Das hat er geschafft, auch wenn ihm viele einen Knall im Kopf unterstellten. Reinhard Müller beschreibt, warum Düsseldorf der richtige Standort ist, welcher noch in Deutschland in Frage kommen würde. Wie er junge Menschen für das Projekt begeistert und warum Kunst eine so große Rolle auf dem Campus spielt. Reinhard Müller könnte das Motto erfunden haben, machen ist wie wollen, nur krasser. Und irgendwie ist es das auch, wenn er sagt, was ich gemacht habe, können Sie alles auf der Hannover Messe kaufen, das müssen Sie nur einsetzen und es einfach tun. Wenn doch alles so einfach wäre. Ein Podcast-Gast, der klar verlangt, weniger palavern, mehr machen. Und damit viel Spaß mit Reinhard Müller. Immobilieros-Podcast in Berlin im EUREF Campus. Und ich freue mich sehr, Reinhard Müller sitzt mir gegenüber, der Erfinder des EUREF Campus. Darf ich das so sagen, Herr Müller?
Naja, Erfinder sind auch meine Mitarbeiter und die Leute, die daran geglaubt haben, die mich auf die Idee gebracht haben, zu zeigen, wie eigentlich Energiewende funktioniert, wie man eigentlich alles schon erfunden hat und wie man es eigentlich nur machen muss. Insofern sind es immer ganz viele Leute, wenn ich dran denke, leider verstorben, Stefan Kohler, den ehemaligen Chef der DENA, dem ich immer gesagt habe, hör mal, ihr macht immer dicke Bücher, setzt das doch mal um, was ihr schreibt. Das ist die Idee von EUREF.
Gut, da haben Sie ja schon den großen Bogen gespannt. Trotzdem möchte ich mit Ihnen erstmal das Aktuelle diskutieren, weil das Aktuelle bringt ja unsere Welt so ein bisschen aus den Fugen. Als ich hier ankam, haben Sie gesagt, ja, Ihr Fragebogen ist ja vollkommen überaltet, weil der ist jetzt halt schon ein paar Wochen alt. Wir haben jetzt einen Iran-Krieg. Wie schauen Sie gerade auf die aktuelle Situation?
Ja, wie soll ich das sagen? Es ist halt eben eine merkwürdige Situation, die von heute auf morgen so ziemlich alles wieder verändert hat. Nicht nur, dass wir 1000 Kilometer entfernt einen Krieg in der Ukraine haben, der ja große Auswirkungen auf die Energiewirtschaft hat. Das Thema CO2-Thematik ist ja nach wie vor latent vorhanden, aber es wird ein neues Thema hochgespielt. Das sehen wir täglich jetzt auch durch die Sperrung der Straße von Hormuz. Das ist das Thema Versorgungssicherheit. Und das, was die Politik dort gerade auch in Deutschland hilflos macht, die einerseits versucht, das, was wir bereits geschafft haben hier in Deutschland, nämlich sehr stark regenerativ uns versorgen zu können, wieder zurückzudrehen. Das in Verbindung mit der Schließung der Straße Hormuz und ähnlicher Geschichten, naja, das ist schon für die Industrie in Deutschland ein großes Problem.
Und für die Wirtschaft, genau. Und als Investor wissen Sie ja selber, in unsicheren Zeiten investiert man nicht so gern, oder doch?
Ach, ich finde ehrlich gesagt eins, ich glaube, dass wir vor 15 Jahren das Richtige getan haben. Denn ich sag mal eins, auf einem EUREF Campus, ob er nun in Berlin ist oder in Düsseldorf, werden wir es immer warm und immer kalt haben. Wir werden dadurch, dass die Energie vorhanden ist, die entweder einheimische Energie ist, die aus Brandenburg kommt, oder in Düsseldorf noch eklatanter, die halt eben durch den Lichtenbräucher Baggersee entstanden ist und die dort zur Verfügung gestellt wird, haben wir einfach kein Versorgungsproblem. Und das auch noch CO2-neutral und die Klimaziele erfüllend. Also das ist nicht so einfach durch jemand anders darzustellen.
Jetzt war ja Energiewende lange so ein Buzzword, an dem sich alle abgearbeitet haben. Sie haben ja jetzt hier vorgemacht, wie es konkret geht. An welcher Stelle steht denn Deutschland aus Ihrer Sicht? Es wird ja viel geredet, wir sind ja theoretisch in allem Weltmeister. Praktische Umsetzung ist eher mit einer Schulnote bewertet von Ihnen. Wo?
Naja, ich sage mal eins, da ich ein schlechter Schüler war, gehe ich mal so auf so eine 3- oder 4+, würde ich mal sagen. Das hat mich schon immer damals gefreut. Und da sind wir, glaube ich, heute gut angelangt. Wenn ich zum Beispiel sehe, dass wir fast 58% unseres Strombedarfs in Deutschland regenerativ herstellen, dann sind wir schon verdammt weit. Das hätte man vor vielen Jahren nie gedacht. Ja, wir haben mit Strom nur ungefähr 25% unseres Gesamtenergiebedarfs. Aber es zeigt doch, dass wir das machen können. Und was jetzt gerade unsere Wirtschaftsministerin macht, die dann eben versucht, sowas zurückzudrehen, da muss ich mal sagen, rein in die Kartoffeln, raus aus der Kartoffeln, das ist so typisch für Politik. Nein, jetzt erst recht. Wir haben eine Versorgungssicherheit herzustellen. Und da waren wir auf einem oder sind auf einem verdammt guten Weg.
Gut, damit schließen wir jetzt mal ein bisschen das Aktuelle ab, weil Sie wissen es noch besser als ich. Ich weiß aber auch, was ein EUREF Campus ist. Ich durfte den hier schon angucken. Ich durfte auch den in Düsseldorf schon anschauen. Erklären Sie mal bitte, wie es zu der Idee kam, und erklären Sie vielleicht mal ein bisschen den EUREF Campus hier in Berlin.
Na gut, also erstens sage ich mal eins, der EUREF Campus in Düsseldorf ist eine Weiterentwicklung des EUREF Campus in Berlin. Berlin habe ich einfach damals auch mit der DENA darüber geredet, das ist doch alles überhaupt keine Raketentechnik. Wir haben doch alles erfunden, um uns regenerativ zu versorgen. Ich habe damals die kühne Theorie vertreten, regenerative Energie ist preiswerter als normale sonstige Energie aus Öl, aus Gas, aus was weiß ich nicht. Damals war man noch nicht so weit.
Damals heißt wann?
Ja, vor 16, 17 Jahren. Und insofern hat man mich damals ausgelacht, als ich hier mit dieser Idee kam, dieses altlastenbehaftete Gelände, das war ja ein Gaswerk mit großen Problemen im Boden etc. pp. Und ich sag mal, ich bin ja von Beruf Architekt und wir Architekten sind so Augenmenschen. Und da stand ein Gasometer und mir ist eigentlich nichts Besseres eingefallen, als zu sagen, Mensch, das Ding hat mit Energie zu tun. Warum bauen wir nicht hier ein Beispiel zu zeigen, wie wir eine regenerative Energie herstellen kann? Das ist selbsterklärend, da muss man nicht viel palavern. Und das haben dann auch alle verstanden. Und hier sollen jetzt nur Firmen untergebracht werden, die damit zu tun haben, mit Energiewende, mit Klimaschutz und mit Mobilität. Das sind die drei Themen. Ich gebe zu, wenn Sie sich damals, können Sie heute noch im Internet lesen, die Zeitungsberichte nachlesen, dann werden Sie lesen, doch, dass die Leute, die Presse gesagt hat, der hat einen Knall, das geht sowieso nicht.
Genau, habe ich gelesen.
Okay. Da hat man mir zum Beispiel gesagt, ja, also Herr Müller, passen Sie auf, in Tegel, da macht man genau das Gleiche und da ist das Land Berlin und das ist doch ganz schwierig für Sie, wenn Sie dann habe ich gebe zu, etwas großspurig gesagt, Bis die dort anfangen, bin ich lange fertig. Wie recht habe ich behalten? In Tegel ist noch gar nichts passiert, außer Spesen nichts gewesen. Jedes Jahr 20 Millionen, die dort durch Tegel-Projekt, ausgegeben werden für die Entwicklung und so weiter. Und ich habe damals gesagt, wir machen das hier. Wir müssen aber auch Leute ausbilden. Mit einer der ersten Aktionen war mit der Technischen Universität Berlin, die mich mal ausgebildet haben und so weiter, hier Studiengänge anzubieten, weil wir können das nur erreichen, die Energiewende zu erfüllen, wenn wir auch junge Leute haben, die das exemplarisch auch durchsetzen.
Und diese jungen Leute haben den EUREF Campus dann auch mit begleitet, oder?
Naja, also zuerst habe ich, glaube ich, eine ganze Menge Geld investiert, um diese Studiengänge zu
etablieren.
Und so weiter und so fort. Und da war damals vor allen Dingen der Professor Steinbach, der später mal Wirtschaftsminister in Brandenburg war, der unter große Unterstützer. Heute ist das alles kein Problem mehr. Wir haben wahrscheinlich bald unseren 1000. Absolventen hier, der einen Masterabschluss in den 4 Studiengängen zum Thema Stadt und Energie geschaffen hat, den wir hier ausgebildet haben. Damals hat man gelacht. Heute ist das eine Institution, die die TU Berlin auch nicht missen will. Und auch die neue Präsidentin jetzt sehr intensiv dabei ist, dass, ob man das jetzt nicht noch weiter auf andere Studiengänge, zum Beispiel Thema Wasserstoff und so weiter, ausdehnen kann. Also das ist schon alles eine verrückte Idee gewesen. Wenn ich das mal sagen darf, meine Frau hat gesagt, Mensch, es ging uns doch ganz gut. Warum musst du denn unbedingt dieses Projekt jetzt hier noch machen? Da habe ich gesagt, ja, weil das funktioniert.
Okay, und damit bewerben Sie sich jetzt für den deutschlandweiten Großprojekte-Meister, weil Sie machen ja hier vor, wie so Großprojekte gehen. Wir gucken jetzt mal Stuttgart 21, wir gucken BER, wir gucken Tegel, haben Sie selber angesprochen. Warum funktioniert denn das bei Ihnen und bei allen anderen nicht?
Naja gut, also ich sag mal, Stuttgart 21 funktioniert ja, das muss man einfach so sehen. Und das BER, also ich sag mal, ich muss die öffentliche Hand etwas in Schutz nehmen. Die Regularien, die wir aus Brüssel bekommen haben hinsichtlich Ausschreibungen, Wettbewerb etc. pp., ist ja völlig irre. Und dass das alles doppelt so lange dauert und doppelt so viel kostet, da muss ich Ihnen sagen, das liegt an den Regularien, die uns aus wo auch noch immer vorgegeben wurden. Und insofern muss man da ein bisschen differenzierter rangehen. Ich bin der Meinung, dass die öffentliche Hand vorsichtiger sein sollte, selber solche Projekte in die Hand zu nehmen. Das ist schwierig und das wird, glaube ich, nicht funktionieren. Ich glaube, dass die Privatwirtschaft gefordert ist, so etwas zu zeigen. Und wenn ich auch sehe, dass Deutschland eben sehr stark vom Mittelstand lebt, dann muss man vielleicht auch gerade bei dem Thema Bauen das auch ähnlich versuchen herzustellen. Also das, was wir machen, ist keine Raketentechnik. Das ist einfach nur unternehmerisches Wollen und Umsetzen. Wir haben ja nichts erfunden. Ich werde oft gefragt von Politikern, die sich hier in die Klinke in die Hand geben, ja, wie haben Sie das denn so gemacht? Ja, ich sage, das, was ich gemacht habe, können Sie alles auf der Hannover Messe, können Sie kaufen, müssen Sie nur einsetzen und müssen es einfach tun. Das ist das ganze Thema. Es wird viel zu viel palavert und diskutiert und geschrieben und wir könnten das alles machen. Und Tegel wäre, wenn ich Tegel gemacht hätte, schon lange fertig.
Was für eine Aussage. Sehr großartig. Sie bewerben sich wirklich für den...
Nein, ich bin viel zu alt.
Ich habe irgendwo gelesen, Sie korrigieren mich, wenn es nicht stimmt, dass Sie das ja alles ohne Fördermittel gemacht haben, weil Sie möglichst machen wollten, was Ihnen im Kopf ist. Heute schreit ja, also vor allem die Immobilienbranche, schreit ja immer sofort nach Fördermitteln und so weiter. Also erstens stimmt das, dass Sie lieber das machen wollten, was Sie denken? Würden Sie heute Fördermittel beantragen oder sagen Sie, oh nee, das war genauso richtig, ich würde es genauso wieder machen?
Ich würde es genauso wieder machen. Und es stimmt auch nicht, dass die Immobilienbranche nach Fördermitteln schreit. Die Immobilienbranche schreit nach marktüblichen Zinsen. Ich meine, es ist doch nicht einzusehen, dass eine Investitionsbank sich refinanziert auf 2,2, 2,4% Zinsen und die dann für, weiß ich nicht, knapp unter 4 abgibt. Da frage ich mich, was ist das für ein Geschäftsmodell? Bei einer Privatbank kann ich das ja noch verstehen. Aber nein, ich glaube nicht, dass wir jetzt großartig nach Fördermitteln schreien. Wir müssen mal grundsätzlich unterscheiden zwischen dem Geschäftsfeld von Leuten, die so etwas bauen und dann nach dem Thema nach uns die Sintflut verkaufen oder wie wir die Bestandshalter sind. Bei uns beginnt die Arbeit erst, wenn der letzte Mieter eingezogen ist und wir den für die nächsten ganz lange Zeit, 15 Jahre, 20 Jahre, wie Sie wollen, 10 Jahre dort als Partner, für uns sind nämlich Mieter eigentlich Partner, entsprechend betreuen müssen. So, das ist der große Unterschied. Und was die Fördermittel anbelangt, die Regularien, die damit verbunden sind, sind ja eigentlich so, von den Ausschreibungen bis Vergaberichtlinien, eigentlich stehen sie ja fast immer mit einem halben Fuß im Gefängnis. Und das will ich nicht. Ich brauche das auch nicht. Ich zeige vor allen Dingen, dass es ohne Fördermittel geht. Denn Sie müssen doch immer eins bedenken, irgendwann hört ja eine Förderung auf. Was passiert denn dann? Wird das dann unwirtschaftlich? Mir ist es viel lieber, ich habe am Anfang an eine Möglichkeit zu zeigen, wir brauchen keine Förderung, dann habe ich auch keine auslaufende Förderung. Dann funktioniert das für alle Zeiten. Und das ist eigentlich mein Petitum.
Ja, ist ja ein gutes Petitum.
Ja.
Jetzt haben wir wieder eine Schleife nach draußen gezogen. Lassen Sie uns noch mal auf dem EUREF Campus landen. Bitte, Sie unterbrechen mich, wenn ich wieder Quatsch sage. Also nach Angaben auf der Homepage arbeiten hier rund 7000 Menschen in mehr als 150 Unternehmen, Institutionen, Start-ups. Und die Fläche ist über 5 Hektar groß, richtig?
5,5 Hektar und es sind 7500 Leute.
Mittlerweile, okay.
So, und es sind 135.000 Quadratmeter GIF-vermietbare Fläche. Jetzt werden Sie sagen, wie kann das passieren? Das stimmt doch irgendwas nicht. Wie viel Quadratmeter hat denn da eine Person? Nein, es gibt einzelne Firmen, sehr große Firmen, die hier nach wie vor das Thema Homeoffice merkwürdigerweise so ein bisschen in den Vordergrund stellen. Manche Firmen haben hier nur 2 Tage Präsenzpflicht und deswegen sind hier so viele Mitarbeiter, die hier den Campus genießen.
Dabei lächelt er. Sie sind ein großer Homeoffice-Freund, oder?
Ja, ich sag mal, genießen. Wir tun alles, dass diese Leute sagen, Mensch, das ist doch gar nicht so schlecht, wir haben einen Slogan, der heißt, gesundes Essen für gute Arbeit. Man kann hier bitte schön mittags im Sommer schwimmen gehen. Wir haben ein eigenes Schwimmbad. Wir schaffen eigentlich neue Arbeitswelten. Ja, wo gibt's das? Und die Leute vernetzen sich auch dadurch, dass sie in die Restaurants hier gehen, miteinander quatschen, mit anderen Firmen quatschen. Dadurch entsteht Business. Und genauso ist das, dass sie dann, sie werden sich manchmal wundern, da rennt jemand mit dem Bademantel oder auch teilweise leicht bekleidet hier über den Campus und ein Gast, der hier ist, sagt, was ist denn das hier? Ja, die gehen jetzt schwimmen, wieso ist ein Schwimmbad hier? Oder ein Beachvolleyballfeld, also Sportaktivitäten. Ich glaube, das ist eben auch etwas, was wir versuchen, in diese neue Arbeitswelt einzubringen, dass die Leute sich hier wohlfühlen und auch gerne hier hinkommen. Wir haben hier einen Verkehrsknotenpunkt. Wir brauchen kein Auto. Wir haben 2 S-Bahnen, die uns hier hinführen und so weiter. Und deswegen haben wir relativ wenig Autoverkehr. Wir haben für alle unsere Leute, die mit dem Fahrrad kommen, haben wir Umkleideräume, Duschen, Spinte, wo die Sachen, wo man sich umziehen kann. Alles das sind Sachen, die heute zu einem Büro der Zukunft gehören.
Genau, dann haben Sie noch ein riesiges Veranstaltungsangebot, also Veranstaltungslocationsangebot, so muss ich es ja richtig sagen. Heute wird ja immer viel beschworen, das ist so ein bisschen im Wohnsegment, sagt man zu einem Quartier und jeder, der was anderes baut, sagt, das ist ein Campus. Hier wird ja jetzt so Campus gelebt, weil hier habe ich ja auch Dinge, die sehr außergewöhnlich sind. Sie haben es selber gerade schon ein bisschen beschrieben. Was gehört denn dazu, um so einen Campus am Leben zu erhalten?
Ja, das, was ich Ihnen gerade erzählt habe. Ich war gestern bei einer Eröffnung eines Campus, Es wird jetzt alles. Campus scheint irgend so ein Zauberwort zu sein.
Ist neues Modewort, na, kommt nach Quartier.
Also da ist bitte schön, da werden, wird ein Bürogebäude gebaut hier in der Nähe. Das heißt Sinn Campus Adresse oder den Titel finde ich ganz schön. Aber das ist nichts anderes als ein Bürogebäude. Und da kommt die Berliner Stadtreinigung hin. Das ist auch in dem Sinne kein Campus, das ist ein ganz, aber es heißt eben so. Alles heißt Campus, das scheint so ein Zauberwort zu sein. Wir sind ein Campus, wo wirklich, ich sag mal, eine Community eigentlich ist. Das ist entsprechend groß. Da gibt es Freiflächen, da gibt es Veranstaltungsflächen. Und
kann denn der Campus noch wachsen, wenn Nachfrage ist? Gibt es noch Potenzial?
Also eigentlich nicht. Düsseldorf ja. Da wird es noch weitere Bauabschnitte geben. Aber hier in Berlin, ich sag auch mal eins, ich glaube, wir haben eine ziemlich gute Größe jetzt inzwischen erreicht, wo man auch sagen muss, da passt das alles. Da passt sozusagen die Freizeitaktivität, die Verweilqualität, die Versorgung, die Anzahl der Parkplätze, das passt alles zusammen. Und in Düsseldorf ist es ein bisschen anders. Da gibt es noch andere Möglichkeiten. Da sind im Prinzip auch die Voraussetzungen viel besser. Das ist einer der interessantesten Verkehrsknotenpunkte in ganz NRW, nicht direkt am Airport, da kann man mit dem ICE trockenen Fußes, kommt man da an und kann dann direkt in das Gebäude rein und werden dort alle großen Regionalzüge, S-Bahn, U-Bahn kommen dorthin. Das ist dann noch ein bisschen mehr Entwicklungspotenzial, aber Campus
Sie haben ist... Vorhin, Sie haben vorhin gesagt, Düsseldorf ist die Weiterentwicklung von Berlin. Was, ja. Also jetzt mal vom Verkehrsknotenpunkt abgesehen, was ist denn da weiterentwickelt worden?
Naja, ich sag mal, die Energieversorgung ist dort einzigartig. Mona Neubauer, die Wirtschafts- und Umweltministerin und stellvertretende Ministerpräsidentin, hat gerade vor kurzem bei einer großen Veranstaltung auf dem Campus, da gibt es ja auch eine Veranstaltungskuppel, die mal früher hier im Gasometer drin war, gesagt, dass eigentlich der EUREF-Campus in Düsseldorf europaweite Strahlkraft hat. Warum ist das so? Wenn Sie mich fragen, die Frage stelle ich mir jetzt oder Sie können sie mir stellen, warum haben Sie gerade diesen Standort ausgesucht, der ja nun nicht mitten in der Stadt ist? Naja, da war dieser ICE-Bahnhof direkt am Flughafen, Autobahn direkt in der Nähe für den Individualverkehr. Und da war ein großer See, der Lichtenbräucher Baggersee. Kennt kein Düsseldorfer, ist eine Auskiesung, 25 Meter tief. Und da habe ich damals gesagt, das ist wunderbar, ich mache das Projekt dort. Die Stadt hat mir abgeraten. Ich habe gesagt, ich mache das. Wenn man mir die Energie, die aus dem See zu gewinnen ist, wenn ich die nehmen darf. Und dann haben alle gesagt, wieso ist da Energie drin? Der neue Ministerpräsident hat mir gesagt, sagen Sie mal, Herr Müller, wieso ist denn da Energie drin? Na, ich sage, aus 20 Meter Tiefe holen wir 7 Grad kaltes Wasser. Wir haben Photovoltaikelemente, wir haben Velopumpen, wir nehmen das kalte Wasser und kühlen das Gebäude. Wir brauchen überhaupt keine thermische Energiequelle im Sommer. Naja, und ja, wie machen Sie das im Winter? Ja, wir haben aus 6-7 Meter Tiefe wieder 7 Grad, jetzt sage ich mal, warmes Wasser. Unsere Wärmepumpen werden nur 28 Grad Wasser erwärmen, weil wir Betonkernaktivierung haben. Also wir laden sozusagen die Betondecken auf und heizen das ganze Gebäude. Und da reicht die Photovoltaik nicht ganz aus. Da brauchen wir auch noch ein bisschen grüne Energie. Und wir sind völlig energieautark. Wir brauchen kein Öl, kein Gas. Wir brauchen ja im Winter noch ein bisschen grünen Strom. Vielleicht kriegen wir aber auch noch weitere Photovoltaikelemente. Entlang der Autobahn wollen wir einen Photovoltaikzaun bauen. Das machen wir mit der Autobahngesellschaft, ja, und dann sind wir versorgungssicher. Dann brauchen wir eigentlich nur noch Wasser. Ja, und dann haben wir überhaupt keine Sorgen, unsere Mieter nicht dort entsprechend versorgen zu können.
Ist denn der EUREF-Campus hier in Berlin und der in Düsseldorf, ist das ein Konzept, was skalierbar ist, auch an andere Orte in Deutschland? Spielen Sie mit dem Gedanken? Also ich las irgendwo, war mal irgendwie, ich glaube, Frankreich oder so. Also irgendwie gab es mal so Skalierungs...
Also ich sage mal eins. Erstens, meine jungen Mitarbeiter denken darüber nach. Wir sind tatsächlich in Deutschland unterwegs, wir sind in Italien unterwegs, wir sind in Frankreich unterwegs. Es gibt nur noch einen Standort, der uns in Deutschland interessiert, das ist Hamburg. Was anderes kommt für uns nicht in Frage.
Warum Hamburg?
Das ist das Tor zur Welt. Insbesondere interessiert uns dort der Hafen. Der Hafen ist eine CO2-Schleuder sondersgleichen. Wenn ich das mal provokant sagen darf, die Freie Hansestadt Hamburg muss sich überlegen, ob die Mieter, die in St. Pauli leben, irgendwann umgesiedelt werden oder ob der Hafen in irgendeiner Form CO2-neutral wird. Irgendeins schließt sich aus. Dafür sind die Emissionen viel zu groß. Und das ist natürlich eine Herausforderung, die schon dramatisch ist und hochinteressant ist. Deswegen Hamburg. Und außerdem ist es die Geburtsstadt meines Vaters, also von der Seite aus.
Und dabei lächeln Sie und dann weiß man schon, dass Sie im Kopf schon wahrscheinlich...
Ja, aber ich glaube ich nicht, wie auch noch immer, aber meine Mitarbeiter sind da dran und je nachdem, wie die Politik dort funktioniert, gerne. Wir sind bei den Düsseldorf fertig und dann kann man das sicherlich überlegen.
Jetzt habe ich mich ja durch viele Internetseiten gegoogelt. Ich habe auch Artikel gefunden, wo dann gesagt wurde, der ist verrückt, was der hier alles vorhat. Ich habe aber ganz viele Interviews von Ihnen gefunden, wo Sie immer wieder betonen, wie wichtig Anstand, Verlässlichkeit, Vermeidung von Gerichtsprozessen ist. Das haben Sie mehrfach in Interviews, also auch über viele Jahre gestreckt sozusagen, immer wieder nach vorn gestellt. Da guckt man ja jetzt so 2026 ein bisschen komisch drauf, sage ich jetzt mal komisch in Anführungsstrichen, weil es mit dem Anstand an der Verlässlichkeit ist es ja jetzt nicht so weit her. Wir hatten es vorhin schon mit der Politik. Warum ist Ihnen das so wichtig? Macht das Ihr Geschäftsleben einfacher oder warum?
Ach, wissen Sie, ich habe in meinem Berufsleben als Architekt, habe ich, keine Ahnung, unendlich lange mit einer Firma hochtief zusammengearbeitet und ehrlich gesagt eins sehr altmodisch teilweise per Handschlag Geschäfte gemacht. Und das war immer gut. Aus was für Gründen auch immer, die wurden an die Spanier verkauft, da war ich ein bisschen skeptisch. Dann bin ich ganz lange, 15 Jahre, habe ich fast alles hier mit einer Firma Wolf und Müller gemacht. Ja, genauso gut so. Düsseldorf war Wolf und Müller zu groß. Wir haben mit Implenia jetzt Düsseldorf gemacht. Wenn ich so sagen darf, das läuft fast ähnlich. Wissen Sie, Vertrag kommt von Vertragen. Das heißt nicht, dass Sie bitteschön auch mal unterschiedliche Meinungen sein können. Aber Sie dürfen das nie nach außen tragen. Sie müssen halt eben mit Ihrem Partner, müssen Sie dann darüber diskutieren. Da müssen Sie eine Lösung finden, die fair ist und wo man sich in die Augen schauen kann. Und das ist so ein bisschen das Prinzip, was ich auch von meinen Leuten, die mich mal angelernt haben, übernommen habe. Kontinuität ist wichtig. Ich bin seit über, 42 Jahren verheiratet.
Ja, es ist in zählt der, auch zu Kontinuität.
Ja, und ist eigentlich in der Bauwirtschaft bei Leuten wird es auch sehr selten. Also liegt irgendwie in meiner Natur.
Gut, hoffentlich hört das Ihre Frau nicht.
Ja, wieso doch? Ja, wieso? Wieso ist doch eigentlich, also ich bin damit sehr gut gefahren.
Ja, dann ist ja alles schön.
Ja, also von der Seite aus möchte ich da nichts anderes erlebt haben.
Ja, die fand das halt verrückt, was Sie gemacht haben, deshalb haben Sie es trotzdem gemacht.
Naja, ich habe Sie dann beruhigt und...
Aber verrückt war es doch trotzdem.
Finde ich überhaupt nicht. Wissen Sie, ich finde ehrlich gesagt eins, ich habe das überhaupt nie verstanden, was mir Journalisten, Politiker und so weiter alles um die Ohren gehauen haben. Das sind doch die Leute, wenn ich das hier erlebe, auch mit Bürgerinitiativen, die sich heute hier die Klinke in die Hand geben. Gucken Sie mal, wir hatten eine Bürgerinitiative, die ganz stark von den Grünen hier initiiert wurde. Ich bin überhaupt nicht auf die Idee gekommen, wieso Grüne gegen uns etwas unternehmen. Also weil wir genau eigentlich das hier machen. Und ich gebe zu, Joschka Fischer hat uns damals ein bisschen zur Seite gestanden und hat uns gesagt, sag mal, liebe Grüne im Bezirk, was macht ihr hier eigentlich? Seid doch mal froh, dass jemand das Risiko auf sich nimmt und das dann macht. Naja, und dann muss man einfach eins auch wissen, das werden Sie wahrscheinlich auch gelesen haben, ich bin eigentlich nur gut, wenn ich Druck erleide. Also wenn alles gut läuft, dann bin ich leichtsinnig. Aber wenn ich Gegendruck bekomme, dann bin ich ziemlich gut. Und das hat mir auch geholfen.
Okay. Ich frage Sie das jetzt. Ja. Es gibt ja verschiedene Zahlen, die man auch im Internet finden kann. In Schöneberg hier sind 500 Millionen investiert worden, in Düsseldorf knapp 400 Millionen. Wollen Sie was zu den Zahlen sagen?
Ich muss ja wieder das fragen. Also weiß ich jetzt nicht, was da steht. Also ich würde mal sagen, in Berlin sind es 600, 650, je nachdem, wie Sie das, das ist ein bisschen kompliziert, Ihnen jetzt zu erklären. Und in Düsseldorf sind es 350 zurzeit. Aber das wird eher etwas größer werden in Düsseldorf als Berlin.
Gut, und dann möchte ich am Ende des Podcasts sehr gern noch eine persönliche Frage stellen, ja, weil ich bin ja hier schon rumgelaufen und rumgeführt worden. Und für mich ist ja der EUREF Campus eigentlich auch noch eine Galerie. Überall hängt Kunst, also aus meiner Heimatstadt Dresden, Penck zum Beispiel, überall. Sie sind Kunstsammler?
Nee, also überhaupt nicht. Ich bin Konsument. Das ist was anderes. Ich kann einfach den Raum mit leeren Wänden nicht ertragen. Sie sehen jetzt auch hier ein Bild,
ja, ja,
und so weiter.
Wir haben das am Anfang schon drüber gesprochen.
Ja, ja, und ich kann Ihnen nur bitte dazu sagen, ein Sammler hat Bilder im Lager. Ich habe keine Bilder im Lager. Das ist der Unterschied. Und für mich hat irgendwie übrigens auch ein Bild immer was mit einem Raum zu tun. Ich will Ihnen mal eins sagen, ich habe mal ein Privathaus gebaut und eines sehr berühmten Sammlers, Eheleute Pietsch, großes Sammler-Ehepaar, die gerade hier das neue Museum bauen neben der Nationalgalerie. Und wir haben uns unglaublich damit beschäftigt, Picassos und
wo hängt man welches Bild hin?
Ja.
Und wie setzt man es in Szene?
Und ich darf Ihnen eins sagen, 80% der Werke hängen nicht da, wo wir gedacht haben, dass sie hingehören.
Aha, okay. Okay.
Das passiert mit dem Raum zusammen. Wenn Sie nicht ein, ich sag mal, Museumsbau haben, wo die Wände einfach groß und da kann man so... Hier ist es anders. Hier hat der Raum und das Bild miteinander oder das Werk miteinander zu tun. Und genauso in der Außengestaltung. Ich finde, dass das, was wir auch hier den Mietern, unseren Partnern präsentieren soll, zum Nachdenken, zum Verweilen. So. Gucken Sie mal, zum Abschluss, hier steht ein sehr merkwürdiges Kunstwerk von eines Künstlers, der hier mal Metzel fast eine Regierungskrise heraufbeschworen hat, anlässlich des Skulpturenboulevards 80er Jahre. War gegenüber dem Kranzler ein Werk von Metzel. Und zwar waren das Absperrgitter, die übereinander getürmt waren, die an die Hausbesetzerszene erinnerten und an die Randale am Kurfürstendamm etc. pp. Und nun muss man einfach wissen, Metzel hatte eigentlich die Idee zu zeigen, was wäre eigentlich gewesen, hätten die Hausbesetzer in Kreuzberg diese Häuser nicht besetzt, dann wären sie abgerissen worden. Kreuzberg wäre heute nicht Kreuzberg, wären die Hausbesetzer nicht gewesen. Ich will das nicht verteidigen. Ich fand das auch nicht gut. Aber Fakt ist, manchmal entstehen Situationen auch unbeabsichtigt und führen zu einem guten Ergebnis. Dieses Werk wurde dann gegenüber dem Kranzler anlässlich des Skulpturenboulevards aufgestellt. Diebken hat damals gesagt, das kommt weg, kommt gar nicht in Frage. Solange ich regierender Bürgermeister bin, kommt das weg. Und dann lag das unter einer Brücke in Neukölln. Und dann habe ich Olaf Metzel, ein guter Freund von mir, gesagt, pass auf, mein Lieber, die Regierung wird gerade abgewählt, das Ding stellen wir wieder auf. Und dann habe ich das an die Oberbaumbrücke gebracht, da wo Universal Music ist. Jahre später wurde das dann verkauft. Ich war da nur der Architekt für dieses Ding. Und dann kam der neue Eigentümer, der dann sagte, Sie haben das damals dahingestellt. Ich schmeiß das jetzt in die Spree, das ist ja fürchterlich. Ich sage, nehme ich und jetzt steht's hier. Und das ist einfach ein Zeichen für Berlin. Das ist jetzt keine, das ist Kunstgeschichte in dem Sinne. Und jeder kennt das eigentlich. Eines der bedeutendsten Skulpturen der Nachkriegsgeschichte, wo sich, wie gesagt, beinahe eine Regierung dran zerfetzt hätte. Aber Hassemer, der zum Beispiel Kultursenator war, der hat hier vor kurzem noch im Deutschlandradio gesagt, den Mut, den Herr Müller hatte, dieses Ding wieder aufzubauen, da kann man nur einen Hut vorziehen. Und deswegen danke, Herr Hassemer.
Naja, dann sage ich mal vielen Dank, Reinhard Müller, für dieses wirklich sehr unterhaltsame Gespräch und die vielen Einblicke. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Und wann auch immer ich in der Nähe bin, komme ich hierher, weil die Kunst ist wirklich schön. Ich habe schon viel gesehen, aber ich glaube, ich habe noch nicht alles gesehen. Insofern denke ich, wir werden uns wiedersehen hier.
Herzlichen Dank bei Ihnen.
Das war der Immobilieros Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann. Aktuelle News aus der Immobilienbranche gibt es unter www.immocom.com.